Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 26. Februar von Pastor Axel Schlüter.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und alle euch, die ihr die Predigt im Moment oder auch später über Video verfolgt. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns heute Morgen ganz persönlich sagen möchte. Und er redet mitten hinein in unser Leben durch seinen Heiligen Geist. Ich habe heute ein Thema ausgesucht, das weiß ich nicht, was das bei dir hervorruft. Gemeindezucht. Besser nicht oder vielleicht doch. Das ist so ein Wort, wenn du es nicht kennst, macht's nichts. Also Gemeindezucht muss man nicht kennen, aber die es kennen, die kriegen so ein bisschen Unwohlsein. Und ihr werdet im Laufe der Predigt merken, was sich dahinter verbirgt. Und ich möchte euch auch gleich den Text lesen. Aus Matthäus 18, die Verse 15 bis 20. Und ich lese uns das wieder aus der Basisbibel Übersetzung. Wenn dein Bruder oder deine Schwester dir Unrecht tut, geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er aber nicht auf dich hört, dann nimm noch ein oder zwei andere mit zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Wenn er auch auf sie nicht hört, dann sage es den Leuten eurer Gemeinde. Wenn er auch auf die Gemeinde nicht hört, behandle ihn wie einen Heiden und Zolleinnehmer. Amen, das sage ich euch. Was ihr auf der Erde für gültig erklärt, wird auch im Himmel gelten. Was ihr nicht für gültig erklärt, wird auch im Himmel nicht gelten. Wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um etwas bitten, mein Vater im Himmel wird ihnen ihre Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Soweit dieses Bibelwort. Jesus hat das gesagt und es gibt, wenn ich richtig gucke, zwei unter uns, die sagen, oh Moment, das habe ich doch kürzlich mal gelesen. Tatsächlich, vor 1,5 Wochen hatten wir diesen Bibeltext in unserem Bibelgespräch am Donnerstag. Ich hatte das ja, und ihr könnt es auch schon mal nachlesen, wir machen ja diese Reihe, die vom Gemeindejugendwerk vorbereitet wird. Man schaut sich miteinander ein Video an und kommt miteinander ins Gespräch. Herzliche Einladung, jetzt wieder Donnerstag zur Fortsetzung. Und ich fand diesen Abend so gut, dass er mich noch weiter beschäftigt hat. Diesen Text habe ich zwar schon ein paar Mal gelesen vorher, aber da gab es manche spannende Sachen und da dachte ich, das ist gut, darüber nochmal genauer hinzuschauen und sich das nochmal genauer anzulesen. Worum geht es hier in diesem Text? Wenn man so das erste liest, was einem so als erstes auffällt, hier steht jetzt genauer übersetzt, wenn dein Bruder sündigt, direkt am Anfang. Und alles andere geht dann um dieses Thema. Also man könnte sagen, hier geht es um Sünde in der Gemeinde. Und so wurde dieser Text und wird dieser Text auch immer wieder verstanden. Geht darum, wie gehen wir mit Sünde in der Gemeinde um? Und manche Bibelverse haben ja, das nennt man dann eine Wirkungsgeschichte. Also man kann heute nachvollziehen, wie sich manche Bibelverse im Laufe der jetzt 2000 Jahre Christenheit entwickelt haben, welche wichtig waren, welche so ein Eigenleben entwickelt haben. Und diese Verse waren sehr wichtig immer, weil es um die Gemeinde geht. Ich habe so zwei Sachen mal rausgesucht. Eine ist, in katholischen Kirchen gibt es ja so etwas wie Exkommunikation, dass also Leute ausgeschlossen werden. Also das heißt, dass man zunächst vom Abendmahl ausgeschlossen wird und wenn noch dramatischer, ein Bann wie Luther und so, das haben wir alle schon mal mitgekriegt. Und das muss ja irgendwie dazu kommen, also alles, was mit Inquisition zu tun hat. Aber das ist für uns, zumindest für die meisten von uns, die freikirchlich groß geworden sind, etwas weit weg. Bei uns gab es oder gibt es in Gemeinden, das nennt man Gemeindezucht, wo also auch nach diesem Muster, was wir gerade gelesen haben, sowas Ähnliches, ja man könnte fast sagen, wie ein Gerichtsverfahren durchgeführt wird. Da ist Sünde irgendwo bei jemandem in der Gemeinde und dann wird hier streng nach dem Wort, wie wir es gerade gelesen haben, vorgegangen. Und dann wird jemand letztendlich, wenn es nicht gelingt, ausgeschlossen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an so etwas, dass man sowas auch erlebt hat und miterlebt hat. Das führt dann oft dazu, dass es sowas Ähnliches gibt wie eine Gemeindepolizei, also so eine Atmosphäre, dass alle aufeinander achten, was denn nun getan wird und was man tun sollte und was nicht. Wie ist der Umgang heute in den Gemeinden? Das kann ich natürlich nicht repräsentativ hier sagen, aber ich kann zumindest versuchen, mal die Extreme aufzuzeigen. Und ihr kennt das schon, dass ich sage, so ganz extrem in die eine Richtung und ganz extrem in die andere Richtung. Und irgendwo dazwischen befinden wir uns alle. Die eine Ecke ist, das nennt man dann konservativ oder gesetzlich. Und die Gemeinden zeichnen sich dadurch aus, dass man Sünden sehr klar benennen kann. Man weiß genau, was Sünde ist und kann das vielleicht sogar schriftlich festhalten, was getan werden darf und was nicht. Und dann kann man das auch klar erkennen daran, was Leute, Geschwister in der Gemeinde tun oder was sie nicht tun, was sie tun müssten. Und das wird dann auch geahndet in der Art und Weise, wie wir das gerade gelesen haben. Also man weiß, was richtig, was falsch ist, was man zu tun hat und zu lassen hat. Und dann wird das auch umgesetzt. Das ist so das eine Extrem hier, habe ich es mal auf die rechte Seite geschrieben. Dann gibt es das andere Extrem, es sind wirklich nur Schlagworte, also ich will das jetzt nicht sagen, dass man damit das richtig bezeichnet. Das nennt man dann liberal oder freiheitlich. Da wird vielleicht noch über Sünde geredet, wenn überhaupt, eher angedeutet. Wird gesagt, es gibt so viel Unterschiedliches. Man kann eher vermuten, ob der eine oder die andere etwas tut oder nicht tut. Aber was man sicher nicht mehr macht, ist, dass man etwas ahndet. Dass man also sagt, das darf man nicht und deswegen muss es irgendwelche Konsequenzen geben. Außer natürlich, und darüber reden wir heute Morgen nicht, außer es geht um Missbrauchsfragen oder so. Also das sind dann extreme Dinge, um die geht's jetzt hier nicht. Also es geht darum, dass irgendetwas in der gemeindlichen Ordnung ist. Also, und irgendwo dazwischen befinden wir uns, jeder von uns. Eine ein bisschen mehr dort, eine andere ein bisschen mehr dort und jede Gemeinde hat da so ihre Tendenzen. Aber geht es in diesem Text wirklich um Sünde eigentlich? Klar, das fängt damit an, dass hier das gesagt wird, wenn jemand sündigt. Aber, und deswegen habe ich die Verse 19 und 20 noch dazu genommen und die waren auch in unserer Bibelarbeit vor 1,5 Wochen dabei, da merken wir, eigentlich geht es hier um was anderes. In Vers 19 steht, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um etwas bitten, also gemeinsam ist hier das Stichwort, was auffällt, und noch einer mehr in Vers 20, denn wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen, sagt Jesus, in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Es geht hier zwar darum, wie gehen wir mit Sünde um in der Gemeinde, aber das Ziel ist nicht, hier Sünde aufzudecken oder so, sondern es geht um eine Gemeinde, die Gemeinschaft geben soll, die Jesus entspricht. Das ist das Ziel über alles, über das hier geredet wird. Es geht letztlich darum, um Gemeinschaft, um Miteinander in der Gemeinde. Wenn wir das drumherum noch lesen würden, also die Verse, die vorher stehen und die nachher stehen, wird das nochmal deutlicher. Vorher geht es darum, dass auf jeden Acht gegeben werden soll, auch auf die Kleinen, die Unscheinbaren. Und danach geht es darum, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Also das Thema Vergebung kommt da ganz groß. Also Gemeinschaft, die Jesus entspricht. Gemeinde leben so, dass es dem entspricht, was Jesus sich vorgestellt hat. Darum geht es hier. Da muss man natürlich auch mit den Dingen umgehen, die nicht in Ordnung sind. Aber worum geht es hier eigentlich? Wir haben hier gerade in unserem Text gelesen, wenn dein Bruder oder deine Schwester dir Unrecht tut. Wenn man das genau nachliest, ich habe hier mal die griechische Version mal wieder rausgesucht, dann gibt es da eine interessante Variante. Also ganz kurz erläutert, die griechische Bibel, also der Urtext von dem Neuen Testament, die griechische Bibel ist eine künstlich erstellte Bibel. Das ist keine Handschrift, die man irgendwo gefunden hat und dann so wiedergibt, sondern es ist eine künstliche Zusammenstellung, wo also die all die Handschriften sammeln, die es gibt im griechischen Urtext, zusammenstellen und sagen, das ist der wahrscheinlichste Text. Wir haben die unterschiedlichen Handschriften, es gibt manche, die sind sehr alt und damit auch gut bezeugt und es gibt andere, die sind nicht so gut und wir stellen das mal zusammen und wir bieten euch diesen Text an. Und wenn die dann, wie ihr hier seht, zwei Worte hier in Klammern setzen. Also im Text, es gibt immer so einen Text darunter, das nennt man den Apparat, wo sie angeben, warum sie was gemacht haben. Aber wenn sie im Text etwas in Klammern setzen, dann ist das so ähnlich wie ein weißes Fähnchen, was sie schwenken und sagen, wir wissen es auch nicht. Also es gibt manche Texte, die haben diese beiden Worte, die da in Klammer sind, und es gibt andere, die haben sie nicht. Und beide sind gleich gut. Also wir können gar nicht entscheiden, was stimmt denn jetzt und was nicht. Also oder was ist ursprünglicher und was ist nicht. Beide Varianten sind gut belegt und sie sind eigentlich beide gültig. Und da, was steht da? Wenn aber dein Bruder, jetzt versucht wörtlich zu übersetzen, sündigt entweder oder an dir sündigt. Also diese beiden Worte an dir sind bei manchen Texten gut belegt und bei anderen Texten fehlen sie. Das ist spannend, dass wir die Bibel, das Wort Gottes haben, wo wir sagen, ja, es ist so eindeutig und manches Mal müssen wir mit beiden Varianten leben. Und das machen wir heute Morgen. Wir leben jetzt mit beiden Varianten. Es gibt zwei gleichberechtigte Möglichkeiten, diesen ersten Satz oder diese Einleitung zu übersetzen. Wenn dein Bruder an dir sündigt, das ist also eine persönliche Geschichte zwischen zwei Leuten, oder dass man das an dir weglässt und sagt, wenn dein Bruder sündigt, so allgemein, wenn man das so allgemein beobachtet. Und wir wollen uns beiden Varianten zuwenden. Also das Erste, wenn dein Bruder oder deine Schwester an dir sündigt, also diese persönliche Ebene. Wenn wir hier noch die Schwester dazu nehmen, ich habe es öfter schon gesagt, im Neuen Testament, wenn von Brüdern die Rede ist, Adelphos heißt das auf Griechisch, dann sind die Schwestern immer mit gemeint. Das ist so ähnlich wie im Deutschen, wenn wir von Geschwistern reden, ich besuche am Wochenende meine Geschwister. Da wird keiner sagen, wieso besuchst du nur deine Schwestern, warum besuchst du nicht deine Brüder? Sondern Geschwister kommt zwar von Schwestern, aber es gehören immer alle dazu. Und so ist das bei den Brüdern in der Regel im Neuen Testament auch. Die Schwestern sind immer mitgemeint. Nicht in jedem Wort, manchmal sind wirklich nur Männer gemeint, aber in der Regel kann man beide nehmen. Also wenn dein Bruder oder deine Schwester an dir sündigt. Also die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen können, wie verhalten wir uns, wenn uns jemand in der Gemeinde Unrecht tut? Ich will das Sündigen mal ganz weit fassen. Also versündigt, wenn ich das jetzt schreiben würde, das ist schon sehr drastisch. Also Unrecht tut. Wie verhalten wir uns da? Wie gehen wir damit um? Da ist jemand und der, habe ich den Eindruck, der beleidigt mich oder die redet schlecht über mich oder hintergeht oder was alles gibt. Vielleicht fällt dir irgend so ein Beispiel ein. Wie verhalten wir uns, wenn uns jemand in der Gemeinde Unrecht tut? Das erste ist, dass wir negative Gefühle haben. Wenn wir die nicht hätten, dann wäre es kein Problem. Dann fällt uns das vielleicht noch nicht mal auf. Dann ist es auch unwichtig. Aber wir haben negative Gefühle. Es trifft uns. Irgendwie sind wir nicht zufrieden damit. Das, was da jemand sagt, was wir mitbekommen von jemandem. Und das nächste ist, dass wir uns als Opfer fühlen. Also wir sind diejenigen, die hier, Anführungszeichen, leiden, die also Opfer dieser Aktion sind. Wir sind nicht die Täter, sondern wir sind die, wo merken, da wird über mich geredet. Und wie das dann oft so ist, vielleicht kennst du das auch von dir, also die Liste, die ihr seht, in der finde ich mich zumindest wieder, vielleicht findest du dich darin auch wieder. Man hat dann auch das Gefühl, ich bin im Recht. Also ich bin auch im Recht, was zu fordern oder davon auszugehen, dass das wieder in Ordnung gebracht werden muss. Wer so Opfer ist, der hat schnell das Gefühl, ich kann jetzt aber auch Maßnahmen ergreifen, damit das wieder in Ordnung kommt. Also, wir haben negative Gefühle, wir fühlen uns als Opfer und im Recht. Und was machen wir dann? Wir reden mit anderen darüber. Wir reden mit anderen darüber, am Telefon vielleicht, weil wir gerade sich das gerade anbietet oder beim Kaffee trinken oder wo auch immer. Wir reden mit anderen darüber. Und ich habe in Klammern geschrieben, seelsorgerlich in Anführungszeichen. Ich meine jetzt nicht das intensive Gespräch, wo ich mich mit jemandem verabrede und sage, hey, ich muss mal mit dir über etwas reden, was mir Not macht und wir können miteinander daran arbeiten, sondern ich meine dieses Gespräch zwischen, weißt du schon, was mir passiert ist? Oder ist so die fromme Variante, ich sage das jetzt ein bisschen ironisch, dass du dafür beten kannst. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass ich mal erzählt habe, was die oder derjenige mir getan hat. Also wir reden mit anderen darüber und was uns hier angetan wurde. Und wenn wir das tun, dann sorgen wir dafür, dass andere sich für uns einsetzen. Also wir erwarten das. Ich erzähle demjenigen das oder derjenigen und dann erwarte ich die oder derjenige muss darauf reagieren, muss sich positionieren, mich unterstützen, möglichst mich sich solidarisieren. Ich kenne das von mir, sozusagen von der anderen Seite, dass jemand mir etwas erzählt, da hat mir die oder derjenige was getan und dann habe ich automatisch das Gefühl, ich muss mich darum kümmern. Ich muss sehen, dass die beiden wieder zusammenkommen oder dass das in Ordnung gebracht wird oder wie auch immer. Weiß nicht, ob du diese Gefühle kennst. Und bin damit auch oft genug auf die Nase gefallen, weil das gar nicht so einfach ist, ohne Auftrag irgendwas in Ordnung zu bringen. Und wenn das dann so in die Gang gekommen ist, vielleicht reden wir dann am Ende noch mit der Schwester oder dem Bruder, die uns da was getan haben. Aber das muss nicht unbedingt sein. Manchmal genügt auch schon, wenn ich das allen möglichen anderen erzählt habe. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen darin wiederfindest. Ich finde mich darin wieder und ertappe mich oft genug dabei, dass ich so oder so ähnlich damit umgehe. Also, wie verhalten wir uns, wenn jemand uns in der Gemeinde Unrecht tut? Wir haben negative Gefühle, die sind auch berechtigt. Es ist uns etwas gesagt, getan worden, was wir schwierig finden. Wir fühlen uns als Opfer und daraus schließen wir oft, deswegen dürfen wir auch gerne was unternehmen und meistens reden wir mit anderen darüber und erwarten, dass jemand das für uns regelt. Vielleicht reden wir dann letztlich mit der Schwester. Was sagt Jesus dazu? Was haben wir gerade gelesen, wie er sagt, wie man in dieser Stelle damit umgehen kann und soll? Es ist ganz simpel, was er direkt als erstes sagt. Geh hin und stell ihn oder sie unter vier Augen zur Rede. Wenn er oder sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Das ist jetzt denkbar einfach von dem, was wir da gerade lesen. Also nochmal, mir tut jemand etwas. Jetzt soll ich nicht erwarten, dass derjenige oder diejenige zu mir kommt, um sich zu entschuldigen oder das in Ordnung zu bringen, sondern ich gehe aktiv auf diejenige oder auf denjenigen zu. Hier steht, stell sie zur Rede. Das muss man jetzt nicht so verstehen wie in der Schule oder woanders oder ich zur Rede stellen, sondern versuch mit demjenigen ins Gespräch zu kommen darüber. Versucht miteinander darüber zu reden. Und es gibt auch ein Ziel dabei, nämlich du möchtest ja sie zurückgewinnen, das heißt, oder ihn, also ihr wollt wieder ins Gespräch kommen, ihr wollt wieder Gemeinschaft haben. Darum, das ist ja das Ziel, Gemeinschaft zu haben, wie sie Jesus entspricht. Wenn Jesus das hier so sagt, geh hin und stell sie zur Rede, also such das Gespräch mit ihm oder ihr, dann bezieht er sich sehr deutlich auf etwas, was er auch so sonst schon mal zitiert hat, nämlich ein Wort aus dem dritten Mosebuch, Levitikus 19, die Verse 17 bis 18, da finden wir sowas Ähnliches. Wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, dann trage deinen Groll nicht mit dir herum, also dein Opfersein-Gefühl. Rede offen mit ihm darüber, sonst machst du dich schuldig. Räche dich nicht an deinen Mitmenschen und trage niemanden etwas nach. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also dieses Wort ist in dem Zusammenhang von dem Doppelgebot der Liebe. Also wir wissen ja, Jesus hat gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und allem, was dein Leben ausmacht. Das steht ganz woanders. Und dann zitiert er darin auch diesen Vers, liebe deinen Nächsten, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also ein Vers, der Jesus sehr wichtig war. Und aus diesem Zusammenhang sagt er, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, weil er dir was getan hat, dann sollst du den Groll nicht mit dir herumtragen. Dann sollst du dem das nicht vorhalten innerlich, sondern rede offen mit ihm darüber. Also geh aktiv auf jemanden zu. Also wenn jemand uns Unrecht tut, wie immer wir das wahrnehmen, haben wir erstmal berechtigt das Gefühl, dass uns Unrecht getan wird. Darum geht es nicht. Das heißt dir nicht, du darfst das nicht haben, du darfst dich nicht Unrecht behandelt fühlen, aber wie gehst du damit um? Und dann geh zu ihm, versuche mit ihm oder ihr darüber zu reden. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Ich kenne das von mir ja durchaus auch in vielen Zusammenhängen. Und manchmal braucht man zunächst ein intensives Gespräch mit jemandem, ich würde sagen, mit dem man seelsorgerlich oder der man seelsorgerlich unterwegs ist, um dann in die Lage zu kommen, mit jemandem drüber zu reden. Das mag ja sein. Aber der erste Ziel ist, ins Gespräch kommen. Das Ziel ist eben nicht, Recht zu bekommen. Das ist hier das Spannende. Es geht nicht darum, zuerst zu sagen, ich muss mein Recht, ich muss Recht bekommen oder sowas. Der andere muss eingestehen, dass er Unrecht hat. Sondern das Ziel ist die Gemeinschaft in Christus. Dass die Gemeinschaft wiederhergestellt wird, die ja belastet ist durch diese Situation. Viel zu oft habe ich das selber gehandhabt, aber auch gesagt bekommen, ich rede mit dem oder derjenigen nicht mehr. Das war mal, und manchmal kann das sogar Jahrzehnte her sein, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Und seitdem begrüßen wir uns so in der Gemeinde vielleicht freundlich, aber wir reden nicht mehr miteinander. Und das ist gerade das Gegenteil von dem, was Jesus uns hier sagt. Also das mal zu dieser ersten Variante dieser persönlichen. Die nächsten Schritte gucken wir uns jetzt gleich mal bei dem zweiten an. Jetzt kann es sein, dass der Text aber auch bedeutet, wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt, eher allgemein. Also nicht nur unbedingt, das betrifft mich jetzt nicht direkt persönlich, sondern es geht eher in der Gemeinde. Also die gleiche Frage, wie verhalten wir uns, wenn jemand Unrecht tut? Aber jetzt nicht mir, sondern sich selbst vielleicht, sich selbst schadet mit seinem Verhalten oder jemandem anderen schadet, wir das mitbekommen, da schadet jemanden einem anderen oder allgemein der Gemeinde. Das kann ja auch mal vorkommen, ne, dass wir mitkriegen, was weiß ich, da geht jemand umher in anderen Gemeinden und redet schlecht über uns oder was immer, wie man der Gemeinde schaden kann. Also, wie verhalten wir uns, wenn jemand Unrecht tut? Er schadet sich selber oder sie in ihrem Verhalten, in dem, was sie tut, jemand anders oder der Gemeinde. Der erste Schritt ist der gleiche, wie wir ihn gerade schon hatten. Wir suchen das persönliche Gespräch. Das ist auch da oft nicht einfach, ne, das jemanden anzusprechen, weil ich da was beobachtet habe. Es ist immer eine Frage der Haltung, wie ich jemanden da begegne. Ist nicht einfach. Also ich sage, ich rede heute nicht über Dinge, die einfach sind. Also das wäre jetzt ein Irrtum. Also wir reden über Dinge, die schon schwierig sind, aber die es wert sind, drauf zu gucken, weil es um die Gemeinschaft in Christus geht. Der erste Schritt. Der zweite kommt dann in unserem Text, den haben wir uns jetzt noch nicht gelesen. Wenn dieses Gespräch, dieses erste freundliche, gewinnende Gespräch mit demjenigen oder derjenigen nicht gelungen ist, es aber weiter ein Thema ist, was drauf geschaut werden muss. Wenn er aber nicht auf dich hört, dann nimm noch ein oder zwei andere mit zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Das klingt schon jetzt sehr nach Gerichtsverfahren, hat aber auch einen wichtigen Hintergrund. Wieder dazu ein Bibelwort, dass wir im 5. Mose im Deuteronomium lesen, 19 Vers 15. Dort schreibt, lesen wir, die Aussage eines einzigen Zeugen darf nicht ausschlaggebend sein bei einem Urteil. Egal, ob es sich um ein Verbrechen handelt, ein Vergehen oder eine andere Tat, erst durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen wird die Sache entschieden. Das ist gerichtlich oder im Miteinander ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass man nicht nur aufgrund eines Gerüchts, was mir irgendjemand erzählt hat, irgendwelche großen Dinge hier daraus schließe, sondern es müssen zwei oder drei sein. Und das war im hebräischen Gesetz damals im Hintergrund ganz wichtig. Ihr erinnert euch vielleicht daran, wenn es um Jesu Gerichtsverhandlung geht vor dem Hohen Rat, dass sie verzweifelt versucht haben, zwei oder drei Zeugen für irgendwas zusammenzukriegen, damit sie Jesus festmachen konnten an irgendwas. Und es hat nicht geklappt. Und sie hatten eigentlich nichts in der Hand gegen ihn, bis er dann selber gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und das genügte dann, da brauchte man dann keine weiteren Zeugen. Aber das Gerichtsverfahren hat nicht funktioniert, weil sie die Zeugen nicht zusammenbekommen haben. Also, es geht darum, wenn ich etwas mit jemandem bespreche, dass es zwei oder drei sind, dass wir miteinander reden, dass wir gemeinsam im Gespräch sind. Also der zweite Schritt ist nicht so vielleicht, wie das der eine oder andere noch im Ohr hat, da kommen dann die Ältesten oder so und das hat dann schon so den Eindruck von, jetzt ist alles zu spät, sondern es geht darum, mit Menschen zu reden, sie dazu zu holen, die die Kompetenz haben, auch solche Gespräche zu führen, wo man merkt, wir gemeinsam wollen dich gewinnen. Wir wollen dich nicht verurteilen. Wir kommen nicht, um dich jetzt hier klein zu machen oder fertig zu machen, sondern wir wollen dich gewinnen. Deswegen reden wir miteinander. Aber es ist wichtig, dass man solche Gespräche führt. Auch das haben viele von uns schon erlebt. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich unbedingt, auch Dinge wirklich in dieser ruhigen und überlegten Art anzusprechen. Aber es gibt noch eine Eskalationsstufe weiter. Wenn auch das nicht gelingt, Vers 17, wenn er auch auf sie nicht hört, also auf diesen kleinen Kreis, dann sage es den Leuten eurer Gemeinde. Wenn er auch auf die Gemeinde nicht hört, behandle ihn wie einen Heiden und Zolleinnehmer. Also der dritte Schritt ist dann das Gespräch in der Gemeinde. Das mag es auch geben in manchen Zusammenhängen, dass das nötig wird. Aber da sind wir schon in einem wirklich hohen Dramatik da drin. Es wird nicht die Regel sein, dass das dann in der Gemeinde ist. Früher gab es das leider. Vielleicht hat der eine oder die andere solche Erinnerungen, dass da Leute vor die Gemeinde gezerrt wurden, weil sie irgendwas Schlimmes gemacht haben. Meistens waren es uneheliche Kinder oder ähnliche Dinge. Also sowas gibt es heute hoffentlich, zumindest in unseren Gemeinden, nicht mehr. Aber es mag Dinge geben, wo wir sagen, jetzt sind wir an eine Grenze gekommen, wo wir in unserem Miteinander nicht mehr weiterkommen. Und weil wir dieses Unrecht nicht einfach nur unter den Tisch kehren können, müssen wir dieses Gespräch führen. Aber auch hier wichtig, das Ziel, es geht nicht um ein Gerichtsverfahren. Es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen, sondern weiterhin ist das Ziel, die Gemeinschaft in Christus zu bewahren oder auch wiederherzustellen. Er soll dir sein wie ein Heide und Zolleinnehmer. Was bedeutet das denn? Man kann das so verstehen, schüttel den Staub von dir, mit dem hast du nie wieder was zu tun. Das ist kurz wie dem Teufel übergeben oder so ähnlich. Es kann aber auch bedeuten, hey, wir kümmern uns ganz neu um dich. So wie wir uns um Menschen kümmern, wie wir Menschen begegnen, die wir für Jesus gewinnen wollen. So gehen wir jetzt neu mit dir um. Also das Ziel ist nicht, sich abzutrennen, sondern das Ziel ist weiterhin, wir wollen gerne die Gemeinschaft wiederherstellen. Gemeindezucht. Das war die Frage, also das, was wir gerade so kennengelernt haben, hat man früher so genannt. Ich will nicht unbedingt diesen Begriff wieder einführen, das muss nicht sein. Besser nicht in einer Form, dass man zu Gericht sitzt über jemanden, aber vielleicht doch, wenn es darum geht, mit Unrecht in der Gemeinde umzugehen. Ich will das nochmal versuchen, beiden Seiten gerecht zu werden. Ich hatte ja diese Extreme genannt. Und wenn ich jetzt Geschichte unserer Gemeinde anschaue, soweit ich sie zumindest selber erlebt oder überblicken kann, dann gab es Zeiten, wo man eher auf der rechten Seite ziemlich fest verankert war, wo man also in der bereit gewesen wäre, auch Gerichtsverfahren durchzuführen, wo es klar war, was Sünde ist und wie man damit umgeht. Das gab es auch. Ist vorbei. Wenn wir heute sagen würden, würde ich uns eher hier einsortieren. Eher so, dass wir da nicht mehr so richtig drüber reden können, auch nicht so richtig wissen, wie wir das tun und schon gar nicht jemanden, wie soll ich das nennen, ansprechen würden deswegen. Also das ist so ein bisschen jetzt auf die Seite. Ich möchte einen Wunsch aussprechen, so als abschließend, wie ich finde, es ein guter Umgang ist, dass man auch mit Unrecht, mit Sünde in der Gemeinde umgehen kann. Das erste ist, es geht ja immer darum, dass man eine Meinung zu etwas findet. Wie gehe ich damit um, wenn dies und jenes passiert, wenn jemand sich so oder so verhält, wenn jemand sein Leben so oder so gestaltet? Und da kann man die Lösung finden. Es gibt manche, die genau wissen, was in der Bibel steht und die haben das Sagen und dann setzen sie dich durch. Man kann aber auch einen anderen Weg finden. Man kann Ethik, also das Verhalten im offenen und vertrauensvollen Gespräch miteinander suchen. Wie gehen wir miteinander um? Aber wir müssen darüber reden. Es kann nicht jemand nur bestimmen oder unter der Hand geflüstert werden, sondern miteinander reden. Und das bedeutet auch, dass wir Bibel lesen miteinander. Ich habe das mal genannt in der Auslegungsgemeinschaft. Bibel wird immer miteinander gelesen und dann auch im Miteinander gefragt, was steht denn da eigentlich? Wie können wir das denn verstehen? Es gibt, so wichtig es gibt, dass es Pastoren und andere Leute gibt, die theologisch gebildet sind, aber es geht nicht darum, dass die sagen können, so ist es, Punkt. Sondern wir sind im Gespräch darüber. Aber das ist wichtig, dass wir miteinander im Gespräch darüber bleiben. Das andere Extrem, ich habe es ja gerade auch versucht anzudeuten, ist, jeder kann so halten, wie er will, wir reden gar nicht mehr und wir fragen auch gar nicht mehr danach, was so richtig in der Bibel eigentlich steht, sondern irgendwie, was so jeder fühlt, ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass das eine gute Haltung ist, sondern dass wir miteinander Bibel lesen und sich dem aussetzen, was da steht. Das heißt nicht, dass wir Bibel immer so verstehen, wie sie über Jahrzehnte oder wie sie unsere Eltern oder Großeltern verstanden haben. Manches kann man heute auch noch ganz anders verstehen und manches lesen wir auch noch mal viel intensiver, als das früher der Fall war. Aber wir lesen gemeinsam in der Bibel und fragen danach, was sagt sie zu manchen Fragen? Vielleicht gerade zu den Fragen, zu denen sie mich eigentlich nichts sagt. Wie können wir das heute verstehen? Bibellesen in der Auslegungsgemeinschaft und uns von diesem Ziel prägen lassen oder das Ziel verfolgen, dass wir gemeinsam in Christus unterwegs sind. Es geht nicht darum, Leute zu verurteilen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und dann müssen wir auch mit dem umgehen, wo es reibt, wo Unrecht geschieht, wo wir uns nicht verstehen, wo manches ist, was uns trifft auch. Da müssen wir mit umgehen. Aber wir müssen es so tun, dass wir gemeinsam in Christus unterwegs bleiben. Deswegen als Abschluss will ich uns nochmal diese letzten beiden Worte lesen, die zumindest in diesem Abschnitt sind, weil darin das Ziel genannt wird von Gemeinde, wo zwei von euch auf der Erde gemeinsam um etwas bitten, sagt Jesus. Mein Vater im Himmel wird ihnen ihre Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinschaft in Christus. Und die wird natürlich durch Unrecht immer wieder eingetrübt. Und deswegen wollen wir damit umgehen und das auch bewusst tun, weil das unser gemeinsames Ziel ist, gemeinsam in Christus auf dem Weg zu sein. Gott segne uns darin. Amen.